Stell dir einfach mal ein massives, hölzernes, trojanisches Pferd vor.
Okay, ich habe das Bild im Kopf.
Also, von außen betrachtet sieht das absolut eindeutig aus. Oder du siehst einen klassischen Produktionsbetrieb im Mittelstand. So richtig solide, industriell, greifbar.
Mhm, wo die Extruder brummen und so.
Genau, das Granulat wird verarbeitet, die ganze Maschinenhalle riecht nach dieser warmen Folie. Aber, und das ist der Punkt, wenn du jetzt die Luke öffnest und mal tief ins Innere von diesem Pferd schaust, dann findest du plötzlich was völlig anderes.
Nämlich kein Produktionsbetrieb mehr?
Richtig, sondern ein hochkomplexes B2B-Dropshipping- und Logistikzentrum. Und genau das ist das Paradoxon, dem du dich als Entscheider heute stellen musst.
Ja, das ist eine extreme Diskrepanz.
Absolut. Die Frage ist nämlich, wie lenkt man ein System, das scheinbar nach diesen altbekannten, behäbigen Gesetzen der reinen Produktion funktioniert, aber in Wahrheit den unerbittlichen und sehr dynamischen Regeln des E-Commerce gehorcht?
Das ist die Kernfrage, ja.
Und genau dafür machen wir heute diesen Deep Dive. Wir schauen uns die strategische Lage des Kelmarplast Folienservices an. Und um das gleich vorwegzunehmen, wir werden uns hier jetzt nicht in irgendwelchen technischen Details der Folienextrusion verlieren.
Zum Glück nicht, nein.
Nee, das lassen wir die Ingenieure machen. Es geht hier um knallharte Zukunftssteuerung auf C-Level. Also wirklich um diese Diskrepanz zwischen dem, was auf dem Firmenschild steht und dem, was unten in der Bilanz tatsächlich passiert.
Und dieser Folienservice, den wir uns da ansehen, der illustriert eigentlich perfekt eine Transformation, die gerade extrem viele mittelständische Produzenten durchlaufen. Und zwar oft fast unbemerkt.
Mhm. Wie meinst du das? Unbemerkt?
Naja, die Ausgangslage scheint total simpel. Kelmarplast produziert diese konfektionierten Folienprodukte. Im Kern sind das hochstabile Rhizomsperren.
Also für den Garten- und Landschaftsbau.
Ganz genau. Und der Auftraggeber ist ein B2B-Kunde. So in der klassischen Welt würde der Produzent jetzt einfach, sagen wir, 30 Paletten auf einen LKW laden.
Und ab damit ans Zentrallager des Kunden?
Richtig. Und da endet dann die Verantwortung an der eigenen Laderampe. Aber hier passiert halt etwas völlig anderes. Kelmarplast verschickt diese Sperren direkt von der eigenen Rampe an die Endkunden von diesem B2B-Partner.
Ah, okay.
Jeder einzelne Gartenbesitzer, der das Zeug online bestellt, bekommt sein individuelles Paket direkt aus der Fabrik von Kelmarplast.
Also fungiert Kelmarplast hier eigentlich de facto als Fulfillment Center?
Exakt.
Die übernehmen die komplette Auslieferungslogistik im Namen eines Dritten. Das bedeutet ja aber auch, sie strecken die Versandkosten vor, sie tragen das ganze Risiko, also die Verantwortung für die pünktliche Zustellung, und sie müssen wahrscheinlich extrem kurze Lieferzeiten garantieren.
Ja, E-Commerce-Standards eben.
Wahnsinn. Wenn ich mir diese Struktur ansehe, dann stellt sich mir sofort die fundamentale Frage nach den Unit Economics. Weißt du, das ist, als würde ich ein Taxiunternehmen leiten, aber meinen Kunden am Ende der Fahrt nur den reinen Benzinpreis in Rechnung stellen.
Ein sehr gutes Bild, ja.
Das Gehalt des Fahrers, die Versicherung, der ganze Verschleiß an den Reifen, das fällt alles komplett unter den Tisch. Und ich schätze mal, die klassische BWA von so einem Produktionsbetrieb ist doch gar nicht darauf ausgelegt, solche, naja, fast schon mikroskopischen Logistikkosten transparent abzubilden, oder?
Nein. Absolut nicht. Der Wechsel von diesem Palettenversand zum Einzelversand bricht die traditionelle Kalkulation eigentlich komplett auf. Wir reden hier plötzlich über Pick-and-Pack-Zeiten pro Einzelpaket.
Mhm.
Wir reden über ganz spezifische Kartonagen, über individuelles Labeling. Dann das ganze Handling von DHL-Retouren. Und natürlich der Kundenservice-Aufwand, wenn ein Paket mal nicht ankommt.
Was ja ständig passiert.
Genau.
Ja.
Und das sind reine E-Commerce-Metriken. Wenn ein Geschäftsführer diese versteckten Logistikkosten nicht wirklich centgenau in der Marge pro Einheit eingepreist hat, dann passiert etwas Gefährliches.
Nämlich?
Dann subventioniert die Produktion im schlimmsten Fall stillschweigend diese Logistikdienstleistung.
Oh, wow. Das heißt, du frisst deine eigene Marge auf?
Exakt. Die strategische Notwendigkeit hier ist eine absolute glasklare Trennung der Kostenstellen. Also, was kostet uns die Herstellung der Folie? Und was kostet uns der Service, für unseren B2B-Kunden quasi den Amazon-Versanddienstleister zu spielen?
Das erfordert ja dann eine ziemlich harte Kostendeckungsrechnung. Interessant finde ich in unseren Unterlagen, dass für diese wirklich fundamentale Aufgabe auf Management-Ebene ein extrem minimaler Zeitaufwand veranschlagt wird. Also da steht was von, sagen wir, 2 Stunden.
Ja, das klingt erstmal paradox.
Voll. 2 Stunden scheinen viel, viel zu kurz, um die Profitabilität von einem ganzen Geschäftszweig mal eben neu zu berechnen.
Naja, es geht hier ja auch nicht darum, dass die Geschäftsführung jetzt jede Briefmarke im System selbst addiert.
Wäre auch Quatsch.
Eben. Es geht um die strategische Vorgabe, also darum, die bereits vorhandenen Datenpunkte, die ja aus der Buchhaltung da sind, radikal neu zu verknüpfen. Man muss sich fragen, was kostet uns eigentlich eine reale Stunde an der Packstation inklusive aller Lohnnebenkosten?
Und wie hoch ist die durchschnittliche DHL-Gebühr pro Paketgewicht und so weiter?
Genau das. Diese 2 Stunden, die da veranschlagt sind, das ist die reine Entscheidungszeit. Die Zeit, sich der Realität des eigenen Modells überhaupt mal zu stellen.
Okay, verstehe.
Die Rohdaten, also Lohnkosten, Materialeinkauf, Versandtarife, die liegen ja in jedem ERP-System vor. Der blinde Fleck entsteht eigentlich nur, weil diese Daten traditionell nicht in den Kontext von so einem Dropshipping-Modell gesetzt werden.
Man hört halt die falsche Brille auf.
Richtig. Und sobald man diese E-Commerce-Brille aufsetzt, wird sofort klar, ob das Modell bei dem aktuellen Volumen überhaupt profitabel arbeitet. Oder ob jeder zusätzliche Auftrag das Unternehmen eigentlich Geld kostet.
Weil in einem Dropshipping-Modell Liquidität ja alles ist, die Margen sind oft geringer, also muss das Kapital extrem schnell rotieren.
Ganz genau.
Und das bringt uns direkt zum Thema Kapitalbindung. Da stoßen wir nämlich auf das nächste massive Hindernis in diesem System. Wenn wir uns diese Produktionshalle von Kelmarplast mal anschauen, dann sehen wir da auf den ersten Blick eigentlich eine Bilderbuchfabrik in Sachen Lean-Management.
Ja, das ist schon sehr ordentlich aufgesetzt.
Die Wege sind extrem kurz. Gebäude A und Gebäude B liegen nur etwa 50 Meter voneinander entfernt. In so einer Sackgasse von dem Industriegebiet. Die Extrusion läuft super stabil. Der ganze Ausschuss, also diese sogenannten Randschnitte, die wandern direkt am Entstehungsort wieder zurück in den Schredder und werden dem Kreislauf sofort wieder zugeführt.
Also die Effizienz auf dem Hallenboden, die ist absolut greifbar.
Genau. Aber, und jetzt kommt das dicke Aber, mitten in dieser geölten Maschinerie klafft eine gewaltige strategische Lücke. Die können aktuell nämlich keine Folie mit exakt 1 Meter Breite selbst herstellen.
Und das ist der absolut wunde Punkt in der gesamten Wertschöpfungskette. Man muss wissen, im Markt für diese Rhizomsperren ist genau dieser 1 Meter das absolute Standardmaß.
Also das, was am meisten gekauft wird.
Exakt. Und weil die interne Anlage diese Breite eben noch nicht verarbeiten kann, ist das Unternehmen gezwungen, diese sogenannten Mutterrollen teuer bei externen Lieferanten zuzukaufen.
Ah, okay. Aber warte mal, ich lese hier, dass die Investition in eine eigene 1-Meter-Düse für die Maschinen eigentlich schon geplant ist.
Ja, das technische Problem ist im Grunde gelöst. Man weiß, was man tun muss. Aber das strategische Problem dahinter ist eklatant. Es gibt nämlich keinen definierten Zeitstrahl dafür.
Kein Zieldatum.
Niemand hat ein festes Datum im Kalender markiert, ab wann diese Eigenproduktion wirklich ans Netz geht.
Okay, das klingt jetzt vielleicht erstmal banal, einfach ein fehlendes Datum im Kalender. Aber in so einem High-Velocity-Dropshipping-Modell entfaltet das doch bestimmt eine zerstörerische Kettenreaktion, oder?
Und was für eine. Ohne dieses Zieldatum ist die Einkaufsabteilung gezwungen, komplett im Nebel zu navigieren.
Mhm. Die wissen ja gar nicht, für wie lange sie planen sollen.
Richtig, sie wissen nicht, ob sie teure externe 1-Meter-Rollen jetzt noch für 3 Monate, für 6 Monate oder vielleicht für ein ganzes verdammtes Jahr auf Vorrat einkaufen müssen. Und das führt unweigerlich zu massiver Kapitalbindung drüben im Lager.
Ah, da greift dann wahrscheinlich dieser klassische Bullwhip-Effekt?
Genau, der Peitscheneffekt. Nur eben in diesem Fall komplett selbstverschuldet. Wenn du externe Ware zukaufst, machst du dich extrem abhängig von den Lead-Zeiten deiner Lieferanten.
Und der Endkunde beim Dropshipping, der verzeiht dir ja keine Verspätung.
Null. Um also Lieferengpässe bei deinem B2B-Kunden zu vermeiden, bist du gezwungen, gigantische Sicherheitspuffer aufzubauen. Du kaufst also immer mehr ein, als du akut eigentlich brauchst.
Und das ist totes Kapital.
Ja. Dieses Kapital liegt dann physisch in Form von riesigen schwarzen Folienrollen im Regal. Und das Geld fehlt dir dann an anderer Stelle für Investitionen. oder eben für die Liquidität.
Das heißt, ein Geschäftsführer, der sich jetzt mal eine Stunde Zeit nimmt, um diesen Zeitstrahl wirklich verbindlich festzulegen, der löst sofort diese Handbremse?
Absolut. Sobald das Datum für die eigene Produktion steht, kann der Einkauf diese externe Beschaffung super präzise auslaufen lassen, das Lager leert sich systematisch und das ganze gebundene Kapital wird endlich wieder flüssig.
Es zeigt sich halt wieder, dass der wahre Engpass meistens gar nicht in der Maschinentechnik liegt, sondern einfach in der ausstehenden Managemententscheidung.
So ist es.
Aber gut, nehmen wir jetzt mal an, diese Entscheidung fällt. Das Kapital ist frei, das Material liegt absolut optimal kalkuliert im Regal. Dann schiebt sich die Folie ja weiter in die Produktion. Und da treffen wir anscheinend auf den nächsten Flaschenhals. Diesmal einen physischen.
Oh ja, die Schneidmaschine.
Genau. Der Warenfluss vom Eingang der Mutterrolle bis hin zum fertig adressierten DHL-Paket, der durchläuft hier genau 7 Stationen. Und exakt in der Mitte von dieser Kette steht eine Einzelressource. Die Maschine, die die großen Rollen konfiguriert und auf die individuellen Maße vom Endkunden zuschneidet.
Und wenn diese eine Maschine steht oder vielleicht auch nur falsch belegt ist, dann staut sich das gesamte Material davor. Und die Packstationen dahinter, die laufen komplett leer.
Eine physische Einzelressource mitten im Produktionsfluss ist immer ein extremes Risiko. Aber, und das finde ich spannend, lebensgefährlich wird die doch eigentlich erst durch die digitale Blindheit, oder?
Ja, das ist hier der eigentliche Skandal. In diesem Fall existiert zwar in der Datenbank des Unternehmens bereits eine Architektur für die Steuerung. Also eine Tabellenstruktur, die Schneidaufträge eigentlich erfassen soll.
Die berühmte Verschneidaufträge.
Genau die. Aber sie ist schlichtweg nicht aktiviert.
Warte, was? Nicht aktiviert?
Nein. Es gibt im aktuellen System keine Möglichkeit, einen Schneidauftrag digital anzulegen oder mal eine slotbasierte Belegungsplanung durchzuführen. Das System hat einfach keinen digitalen Zwilling der Fabrikhalle.
Stell dir das mal vor. Du bist als Hörer jetzt vielleicht Fluglotser an einem Flughafen, der rasant wächst. Immer mehr Flugzeuge wollen landen, immer mehr abfliegen. Du hast aber nur eine einzige Startbahn.
Das erfordert schon höchste Präzision.
Und jetzt stell dir vor, jemand zieht dir auch noch den Stecker von deinem Radarbildschirm.
Katastrophe.
Du hast überhaupt keine digitale Übersicht mehr, wer wann im Anflug ist. Du arbeitest komplett auf Zuruf, rennst quasi ans Fenster, schaust mit dem Fernglas nach draußen und hoffst einfach, dass du nicht zwei Maschinen gleichzeitig auf dieselbe Bahn schickst.
Und genau so operiert eine Produktion, die keine aktivierte Belegungsplanung hat. Wenn der Lagerbestand von einer bestimmten Größe da unter den Meldebestand fällt, generiert das System keinen Alarm. Es bucht keinen Slot auf der Maschine. Es passiert einfach absolut nichts.
Bis jemand physisch bemerkt, oh Mist, das Regal ist leer.
Richtig. Die Konsequenz dieser Blindheit ist dann eine rein reaktive Produktionssteuerung. Ein Mitarbeiter stellt irgendwann fest, hey, uns fehlt eine bestellte Größe. Er läuft zur Schneidmaschine, muss dort vielleicht einen laufenden, weniger dringenden Auftrag hart unterbrechen, um seinen Notfall irgendwie dazwischen zu schieben.
Und jeder dieser ungeplanten Wechsel bedeutet Rüstzeit.
Exakt. Die Maschine steht still, während die Messer neu justiert werden. In einem traditionellen Großhandelsmodell, wo du einfach Paletten aufs Lager produzierst, da kannst du solche Ineffizienzen noch irgendwie kaschieren.
Ja, da wartet die Palette halt einen Tag länger.
Aber in einem Dropshipping-Modell, wo der Endkunde sein Paket garantiert innerhalb von 48 Stunden erwartet, da kollabiert ein reaktives System schon bei der kleinsten Auftragsspitze.
Weil wahre Skalierung eben Antizipation erfordert.
Genau. Das System muss heute wissen, was morgen verschifft wird. Nur so kannst du die Rüstzeiten der Schneidmaschine minimieren und den Durchsatz wirklich maximieren.
Okay, und wenn wir jetzt über Antizipation sprechen, dann müssen wir den Blick jetzt mal zwingend über das Dach dieser Fabrikhalle hinausrichten. Wir müssen über Bedarfssignale sprechen, die eben nicht aus dem eigenen Lager kommen, sondern von ganz außen.
Jetzt wird's nämlich strategisch wirklich progressiv für einen Mittelständler.
Definitiv. Das Kernprodukt, diese Rhizomsperre, ist ja extrem saisonal. Ich meine, kein Mensch baut im November bei Dauerregen und Bodenfrost eine Barriere für seinen neuen Bambus in den Garten.
Naja, es sei denn, er ist sehr motiviert.
Haha, ja, Ausnahme bestätigt die Regel. Aber generell ist die Nachfrage untrennbar an das Wetter und den Kalender gekoppelt.
Absolut. Die historischen Daten von solchen Produkten zeigen immer die gleichen Extremspitzenmuster. Die absolute Hauptsaison konzentriert sich immer auf die ersten richtig warmen Perioden im Frühjahr und dann im Frühsommer.
Mhm.
Aber es geht noch viel feingranularer. Es sind diese langen Wochenenden und vor allem die Brückentage im Mai und Juni. Die lassen die Nachfragekurve wirklich vertikal nach oben schießen.
Klar, an diesen Tagen haben die Leute endlich Zeit für große Gartenprojekte.
Genau. Und der strategische Hebel liegt jetzt darin, dieses Wissen eben nicht nur als so ein diffuses Bauchgefühl im Vertrieb zu belassen, sondern es algorithmisch in die Beschaffung zu integrieren.
Okay, Moment. Die Idee ist also, das IT-System so zu konfigurieren, dass es externe Wetterdaten als aktives Bedarfssignal nutzt?
Exakt das.
Da muss ich jetzt aber mal hart reingrätschen und den Advocatus Diaboli spielen.
Mach nur.
Ein Algorithmus, der Wetterdaten zieht und damit automatisch Maschinenslots und Meldebestände in einem ganz normalen mittelständischen Industrieunternehmen steuert. Also ganz ehrlich, das klingt nach einem Super-Pitch von einem Silicon Valley-Startup, aber fernab jeglicher deutscher Industrierealität.
Das verstehe ich.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass dafür laut den Unterlagen teilweise nur ein IT-Budget von wenigen Tagen veranschlagt wird. Wie soll denn ein normales Unternehmen in 3 Tagen eine prädiktive Wetter-API an sein altes ERP-System andocken, ohne dass die gesamte Datenbank sofort implodiert?
Naja, die Skepsis ist absolut verständlich, weil sich das immer gleich nach superkomplexer künstlicher Intelligenz und monatelangen Integrationsprojekten anhört. Aber die technische Realität im Jahr 2026 sieht halt völlig anders aus.
Okay.
Wir sprechen hier nicht davon, dass Kelmarplast ein eigenes neuronales Netz trainieren muss. Moderne IT-Architekturen arbeiten heute mit simplen Webhooks und Microservices.
Mhm.
Eine externe Wetter-API zu integrieren bedeutet eigentlich nur, dass das System eine super einfache Wenn-Dann-Logik auf Datenbankebene erhält. Die Regel lautet dann zum Beispiel, wenn die API für Kalenderwoche 18 einen Brückentag meldet, plus eine 5-Tage-Prognose von über 20 Grad und Sonnenschein.
Dann macht das Lager voll?
Genau. Dann überschreibe den Standardmeldebestand für diese Rezumsperren temporär um, sagen wir, 30% nach oben. Das ist kein massiver Eingriff in die Kernarchitektur. Das ist ein simples, automatisiertes Trägerevent.
Okay, okay. Technisch ist es also vielleicht kein Hexenwerk mehr. Aber rechtfertigt dieser relativ geringe Aufwand wirklich den strategischen Fokus der Geschäftsführung? Warum nicht einfach, wie ich eben sagte, das Lager im April ganz klassisch manuell vollmachen?
Weil das manuelle Füllen des Lagers unfassbar teuer und ungenau ist. Betrachten wir mal den ROI dieser prädiktiven Steuerung. Wenn du rein reaktiv agierst und erst am Dienstag vor dem langen Wochenende feststellst, oh Gott, das Standardmaß geht uns aus, weil plötzlich alle bestellen.
Dann ist die Panik groß.
Dann setzen die Notfallprotokolle ein. Du musst externe Mutterrollen per Expressfracht ordern. Und die Speditionspreise dafür, die fressen sofort deine komplette Marge auf.
Und du brauchst wahrscheinlich Sonderschichten.
Genau. Du musst Sonderschichten in der Produktion anordnen, um diese Einzelressource, die Schneidmaschine, rund um die Uhr laufen zu lassen. Das bedeutet saftige Überstundenzuschläge.
Oh ja.
Oder, und das ist im Dropshipping der absolute Worst Case, du gehst out of stock. Du kannst einfach nicht mehr liefern.
Und dann verliert dein B2B-Kunde das Gesicht, weil der Endkunde sauer storniert und zur Konkurrenz rennt.
Exakt. Prädiktive Beschaffung durch Wetterdaten verhindert genau diese teuren Feuerwehraktionen. Sie glättet die Produktionskurve vor dem Ansturm. Das ist harte Ökonomie, keine technische Spielerei.
Das System taktet also die einzige Schneidmaschine perfekt. Es antizipiert Nachfragespitzen durch das Wetter und es rechnet die Dropshipping-Kosten auf den Cent genau ab. Das ist die Brillanz dieser strategischen Vision.
Wenn sie denn läuft, ja?
Und da sind wir beim Punkt. Visionen allein produzieren keine Folien. Wir müssen zurück auf den harten Betonboden der Fabrikhalle. Wie sieht die ungeschminkte Realität von diesem digitalen System heute, Stand jetzt, eigentlich aus?
Tja, das ist ernüchternd.
Die Wahrheit ist nämlich, das gesamte System befindet sich aktuell noch in einem absolut sterilen Demo-Betrieb.
Mhm.
Die digitale Hülle ist gebaut. Es gibt 70 vordefinierte Routen im System. Die Benutzeroberfläche ist richtig modern und reaktionsschnell. Aber wenn du mal unter die Motorhaube schaust, da herrscht gähnende Leere.
Null echte Kunden.
Genau. Null echte Kunden sind im System eingetragen. Null echte Aufträge wurden bisher abgewickelt. Und null reale Lagereinheiten sind erfasst.
Es ist eine klassische Geisterstadt der digitalen Transformation. Die Infrastruktur steht da, aber absolut niemand nutzt sie. Und wie in jeder Software, die noch nie echten Belastungstests ausgesetzt wurde, existieren natürlich Fehler.
Die berühmt-berüchtigten Bugs.
Richtig. In diesem Fall gibt es 3 ganz spezifische Bugs, die vor einem Produktivbetrieb zwingend behoben werden müssen.
Lass mal hören.
Erstens, wir hatten es vorhin schon, die Schneidaufträge können technisch einfach noch nicht angelegt werden. Der Code greift da aktuell ins Leere.
Okay, das ist schlecht. Und zweitens?
Zweitens, wenn Mitarbeiter Kundennotizen im System hinterlegen, werden diese schlicht nicht gespeichert. Das System stürzt nicht ab, es wirft keine Fehlermeldung, es schluckt die Daten einfach lautlos.
Oh, das ist im B2B-Kundenkontakt, wo spezifische Lieferanweisungen ja überlebenswichtig sind, ein absolutes K.O.-Kriterium.
Absolut. Und drittens, die automatischen Systembenachrichtigungen, die eigentlich über den Messenger Telegram laufen sollen, die fallen intermittierend aus. Und zwar ohne jedes erkennbare Muster.
Wenn man diese Liste von Fehlern jetzt so hört, da könnte man als Geschäftsführer ja schnell versucht sein, das ganze Projekt vorerst zu stoppen und den schwarzen Peter direkt an die IT zu schieben. Nach dem Motto, baut das erstmal fertig.
Ja, das ist der übliche Reflex.
Aber hier liegt doch die eigentliche Erkenntnis. Das sind alles gar keine fundamentalen Architekturfehler. Das ist reines digitales Housekeeping. Ein fähiger Entwickler braucht für diese Fixes doch nicht Wochen, sondern Stunden.
Ganz genau. Der tatsächliche Blocker für den Produktivstart ist hier überhaupt nicht die Technik. Der Aufwand, um das System von dieser sterilen Demo in die Echtwelt zu überführen, der beläuft sich auf lächerliche 2 bis 3 Arbeitstage.
3 Tage?
Ja. Es müssen eigentlich lediglich die Stammdaten durch die Verantwortlichen initial eingepflegt werden, also Kunden, Artikel und Lagerplätze definieren. Danach müssen die Rollen und Berechtigungen gesetzt werden.
Und dann spielt man wahrscheinlich mal einen einzigen kontrollierten End-to-End-Auftrag durch, von der Bestellung bis zur Übergabe an DHL.
Exakt. Hier manifestiert sich einfach ein typisches psychologisches Hindernis im Management, nämlich die Perfektionsfalle.
Oh ja. Man zögert den Go-Live immer weiter hinaus, weil das System noch nicht 100% fehlerfrei ist oder weil man Angst hat, den laufenden Betrieb irgendwie zu stören.
Aber ein ERP- oder Steuerungssystem, das immer nur mit Dummy-Daten in einer sicheren Testumgebung kreist, das liefert dir als C-Level niemals die harten, verlässlichen Kennzahlen, die du für strategische Entscheidungen brauchst.
Der Wert entsteht erst durch die Reibung mit der Realität.
Richtig. Man muss den Mut haben, diese Demophase jetzt abzuschließen, den Schalter umzulegen und die echten Aufträge durch die neue Struktur zu leiten. Nur so werden die wahren Engpässe sichtbar. Und nur so siehst du die tatsächliche Profitabilität von diesem ganzen Dropshipping-Modell.
Okay, fassen wir die Kernpunkte dieser Analyse noch einmal strategisch zusammen. Der Kelmarplast Folienservice sieht von außen aus wie ein klassischer Produzent, operiert im Kern aber als hochdynamischer Dropshipping-Logistiker.
Mhm.
Um diese Transformation wirklich profitabel zu steuern, müssen jetzt 3 Hebel in Bewegung gesetzt werden. Erstens, die sofortige Fixierung des Zeitstrahls für die 1-Meter-Eigenproduktion. Nur so kann man die externe Lieferantenabhängigkeit kappen und das ganze gebundene Kapital im Lager endlich freisetzen.
Das ist der erste wichtige Schritt.
Zweitens, die Aktivierung der digitalen Maschinenbelegungsplanung. Die kritische Einzelressource an der Schneidmaschine muss von dieser reaktiven Überlastung auf eine prädiktive Skalierbarkeit umgestellt werden.
Sonst kollabiert das bei der nächsten Hitzewelle?
Genau. Und drittens, die schonungslose Kalkulation der echten Logistikkosten. Jeder Handgriff an der Packstation, jedes Retourenlabel muss in der Stückmarge gedeckt sein. Sonst wird das Umsatzwachstum zur absoluten Profitabilitätsfalle.
Und man muss betonen, diese 3 Maßnahmen erfordern überhaupt keine massiven Kapitalinvestitionen.
Das ist das Verrückte.
Die erfordern lediglich Klarheit, eine gewisse Entscheidungsfreude und eben den Willen, die Komfortzone dieser alten, reinen Produktionsdenke mal zu verlassen. Das System ist technisch bereit, die Antworten auf diese komplexen Herausforderungen zu liefern. Die Geschäftsführung muss es jetzt nur mit der Realität konfrontieren.
Wo in deiner Organisation wartet ein scheinbar fertiges Digitalisierungsprojekt eigentlich nur noch auf die formale Unterschrift für das Go-Live?
Eine sehr gute Frage.
Wo fehlt vielleicht nur noch das Einpflegen der initialen Stammdaten, um endlich mal echte Transparenz in der BWA zu schaffen? Und noch viel essentieller, wenn wir nochmal an unser trojanisches Pferd ganz vom Anfang denken, wo übernimmt dein Unternehmen vielleicht gerade schleichend irgendwelche Logistik- und Serviceaufgaben für Kunden?
Das passiert schneller, als man denkt.
Und das bindet wertvolle Arbeitszeit und Liquidität, ohne dass diese Dienstleistung jemals hart strategisch eingepreist wurde. Das sind nämlich genau diese blinden Flecken, die im Mittelstand jahrelang die Marge fressen. Und es fällt in der klassischen Gewinn- und Verlustrechnung einfach nie auf.
Man wundert sich am Ende des Jahres nur, wo das Geld geblieben ist.
Richtig. So, wir haben heute intensiv über die Integration von diesen Wetteralgorithmen gesprochen, darüber, wie genial das eigentlich ist, wenn ein System das nächste lange Frühlingswochenende vorhersieht, proaktiv das Material bestellt und die Produktion hochfährt. Ich möchte dich aber mit einem finalen, ziemlich provokanten Gedanken verabschieden, der diesen ganzen Ansatz noch einen Schritt weiterführt.
Jetzt bin ich gespannt.
Wenn die Nachfrage nach einem Kernprodukt wie jetzt der Rhizomsperre so extrem an historisch verlässliche Wettermuster und diese typischen Frühlingsbrückentage gekoppelt ist, was passiert eigentlich mit diesem perfekt optimierten prädiktiven System, wenn sich diese Muster plötzlich auflösen?
Oh, der Klimawandel.
Wir erleben ja bereits massive makroklimatische Verschiebungen. Was ist, wenn der Frühling in Zukunft immer öfter durch eiskalten Starkregen komplett ins Wasser fällt und sich die echte Hochsaison für den Gartenbau komplett in den späten Herbst oder gar in einen milden Winter verschiebt?
Dann rechnet der Algorithmus auf Basis einer Welt, die es gar nicht mehr gibt.
Genau. Muss eine zukunftsfähige Steuerung auf GF-Ebene dann in wenigen Jahren nicht nur das nächste sonnige Wochenende antizipieren können, sondern komplett neue, bisher nie dagewesene saisonale Zyklen von Grund auf neu erkennen und adaptieren. Etwas, worüber man definitiv mal nachdenken sollte, wenn man das nächste Mal aus dem Bürofenster in den Himmel schaut.